Man geht halt regelmäßig durch ein Tief. Andauernd passieren Dinge, mit denen keiner rechnet. Das ist wirklich wie ein Überraschungsei jeden Tag. Aber du musst halt einfach so, darfst halt nicht so das große Ziel aus den Augen verlieren. Dann klappt's eigentlich.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute Content-Creatorin und Unternehmerin Christina Bischoff zu Gast. Wir sprechen über ihre Startups, über die Unternehmensführung mit der Mama und dem Partner und natürlich über Geld. Christina, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Eine schöne Ehre für mich, heute hier mit dir zu quatschen. Und ich hoffe mal, dass ich ein paar schlaue Sachen sagen kann heute.
Ganz bestimmt. Wir fangen mal von vorne an quasi. Von der Bloggerin im Studium zur mehrfachen Gründerin und Geschäftsführerin verschiedenster Unternehmen. Wie fühlt sich das rückblickend für dich an diesen Punkt gekommen zu sein?
Das fühlt sich wie eine wilde Reise an, die ich auch niemals so geplant habe, geschweige denn da überhaupt Gedanken zugemacht habe. Man muss sagen, bei mir hat das alles mit einem Hobby angefangen. Also ich nenne mich gern ein Dinosaurier, der Creator, weil ich komme einfach aus einer Zeit, wo auch das keine Branche war, kein Beruf, nichts, womit man Geld verdient hat. Also ich fühle mich echt wie so, ich komme so aus der Steinzeit, was diesen Bereich angeht. Also bei mir war das, wie gesagt, einfach ein Hobby. Und es ist auch mittlerweile, ja, 11 Jahre her. Also mein Start in diese Welt mit einem Modeblog quasi, das war the beginning. Und ich habe diesen Blog auch nur angefangen, weil ich bei der Aufnahmeprüfung von meinem Studium beschreiben musste, was der Nutzen eines Modeblogs ist. Und ich war so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so, aber ich denke, da geht's um Trends, um Inspiration. Und dann, ich hatte zu der Zeit damals noch einen recht langweiligen Job. Das war so mein Übergangsjob, zwischen bevor ich zu studieren begonnen habe. Und dann dachte ich mir, gut, ich habe ein bisschen Zeit, ich mache einfach einen Blog. Bitte frag mich nicht, was mich da geritten hat, das dann einfach zu machen. Aber ja, so hat's begonnen. Also ja.
Wie ging's dann weiter? Also der Weg, du hast jetzt gesagt, 11 Jahre, ist jetzt schon ein bisschen älter quasi. Nimm uns mal mit auf deine berufliche Reise und was machst du vor allem jetzt und wo?
Also wie gesagt, ich habe dann diesen Modeblog parallel mit Instagram betrieben. Also ich hatte damals 400 Follower auf Instagram. Das war jetzt überhaupt nicht relevant, sage ich mal. Tatsächlich war bei mir der Blog das erste, womit ich auch Geld verdient habe, bevor es mit Instagram losging. Das ist heute unvorstellbar und das war dann viele Jahre auch eher umgekehrt. Die Leute haben dann Instagram gehabt, haben dann einen Blog gemacht, weil es eine zusätzliche Einnahmequelle war. Aber bei mir war es wirklich erst der Blog. Also ganz funky kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe das als Hobby betrieben, habe dann nach 3 Jahren circa so angefangen oder beziehungsweise Anfragen bekommen und mal ein bisschen Geld damit verdient für Werbeschaltungen, ganz klassisch. Also es waren Werbeschaltungen auf meinem Blog, es waren Advertorials und parallel dann auch schon auf Instagram. Also man kann sich das wirklich, für alle, die da vielleicht nicht so deep drin sind, ein Sponsored Instagram Post ist einfach dasselbe wie eine Werbeanzeige in einer Zeitschrift. Das ist einfach am Ende eigentlich das Gleiche. Es geht einfach um Reichweite und dass es möglichst viele Menschen sehen und sich davon, ja, inspirieren lassen oder zu einem Kauf bewegt zu werden. Und so habe ich ab 2015 circa Geld verdient, aber noch recht wenig. Und 2016 habe ich es dann geschafft, das so hoch zu skalieren, dass ich von meinem Instagram und meinem Blog tatsächlich mich schon mal finanzieren konnte. Also ich habe damals noch studiert. Ich hatte eine kleine Wohnung, die hat 500 Euro Miete gekostet. Also ich sag mal so, meine Lebenserhaltungskosten waren damals noch nicht so crazy. Und ich war da ganz stolz, dass ich irgendwann geschafft habe, zu meiner Mama zu sagen, ey, ich brauche keine finanzielle Unterstützung mehr für mein Studium. Ich kann mich zumindest mal über Wasser halten. Also, ja. Und so hat das eigentlich angefangen. Und dann wurde Instagram tatsächlich einfach schon während des Studiums, so ab 2017, wirklich zu meinem Vollzeitjob. Da hatte ich dann auch fertig studiert und da ging es dann wirklich ab, sage ich mal. Und so parallel dazu hatte ich im Jahr 2015/16 ein kleines Modelabel gegründet, weil ich einfach gemerkt habe, so den Leuten gefällt mein Stil und ja, man könnte was draus machen. Ich habe das dann zusammen mit ein paar Jungs gemacht. Das waren Freunde von mir, die schon ein Label hatten, das sehr erfolgreich lief. Und wir haben das dann zusammen unter meinem Namen gestartet. Also es war eigentlich auch ganz random, einfach mit sowas zu beginnen. Ich muss sagen, ich war wirklich in der guten Position, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die einfach einen Lieferanten hatten. Die hatten halt das Know-how, die haben sich um die Technik dahinter gekümmert und ich war halt fürs Marketing, für die Designs und für einfach diesen Außenauftritt zuständig. Und das war eigentlich so der Beginn in dieser Branche und auch mit der ersten eigenen Firma sozusagen. Ja.
Aber bei der ersten eigenen Firma ist es ja dann nicht geblieben und das Modelabel gibt's jetzt ja auch nicht mehr,
genau.
Oder?
Genau, ich habe vielleicht für die Zuhörer, bevor wir diesen Podcast quasi aufgenommen haben, habe ich so ein Sheet bekommen mit so ein paar Fragen, Themenbereichen und da waren zwei Links drinnen von meinem Blog und den habe ich selber schon 3 Jahre nicht mehr angeklickt und ich habe gerade eben nochmal diese Beiträge, die ich da gepostet habe, durchgelesen und irgendwie ist es so lustig, es ist aber auch so eine schöne Erinnerung und ich kann mich, weil ich gerade diesen Beitrag gelesen habe, warum ich mein Modelabel damals eingestellt habe, und zwar erst 2019. Und ich kann mich so gut an dieses Gefühl erinnern, was das für eine Erleichterung für mich war, als ich gesagt habe, ich mache diese Firma jetzt zu, weil das ist nicht mehr meine Leidenschaft. Ich habe nicht die nötigen Kapazitäten dafür und ich konzentriere mich jetzt auf was anderes. Und was ich auch gar nicht mehr so am Schirm hatte, war, dass ich da ja schon voll in Fashy drin gesteckt bin. Also 2019 war ja das Jahr, wo ich so im Hintergrund angefangen habe, Fashy zu rebranden, aber das wussten die Leute noch nicht. Und im gleichen Zug habe ich quasi das Modelabel zugemacht. Es war irgendwie schön, das gerade nochmal zu lesen, weil ich mich genau erinnern kann, wie dieses Druckgefühl war, dass ich da nicht vorangekommen bin und eigentlich keine Lust mehr drauf hatte, aber irgendwie alle von mir erwartet haben, dass ich diese Firma ja weitermacht, da was draus macht. Und es war halt nicht so. Und das war irgendwie ganz spannend, das gerade nochmal zu lesen. Aber ja, so, also meine erste Firma war quasi dieses Modelabel. Und dann habe ich 2000, das habe ich so 3-4 Jahre gemacht. Und wenn man ehrlich ist, halt die ersten 2 Jahre ganz gut, danach nur noch sehr halbherzig. Deshalb habe ich es auch zugemacht. Und währenddessen hat sich aber die Chance mit Fashy aufgetan. Und da habe ich dann schon angefangen, ja, an Fashy zu arbeiten. Und 2020 haben wir Fashy dann quasi offiziell nochmal neu gegründet mit einer eigenen Firma. Und da ging es dann los. Und tatsächlich haben wir nächste Woche unseren, also ich weiß nicht, wann das online geht, aber Anfang Mai auf jeden Fall, unseren 4. Geburtstag. Ja.
Wow, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Schnell vergeht die Zeit.
Ja. Und vielleicht auch noch für die Zuhörerinnen, die dich nicht kennen oder auch Fashy nicht kennen, wer oder was ist das und was macht ihr damit?
Fashy ist ein Premium-Haircare-Brand. Wir kommen aus Österreich, weil ich einfach aus Österreich komme. Und die Expertise hinter der Brand und auch die Ursprungsgründerin der Marke ist meine Mama, Michaela Bischoff. Und ja, sie hat damals als Friseurin mit einem eigenen, sehr erfolgreichen Salon entschieden, dass sie was Eigenes machen möchte und hat das in ihrem quasi Rahmen im Salon und später auch auf mein Anraten mit einem kleinen Online-Shop auf ihrer Webseite mal so gestartet. Und ich habe halt dann, sie wollte halt immer, dass ich ihr helfe. Ich habe ihr immer Tipps gegeben. Sie meinte, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin Friseurin, lass mich in Ruhe mit deinem Online-Shop, mach du das halt. Und es ging lang so hin und her und irgendwann meinte sie so, lass uns das richtig machen, ich gebe dir die Hälfte der Firma, aber dann machen wir das halt gescheit. Und so ist quasi die Idee entstanden und so wurde auch die Firma dann nochmal, ja, eigentlich neu gegründet, sage ich mal. Ja.
Also und auch das, ja, und auch das ist nicht alles, oder? Gibt's da nicht noch ein Unternehmen?
Also abgesehen von meinem Instagram, meinst du?
Hey Bruno, dachte ich.
Hey Bruno, genau, das wäre noch die dritte Firma, die ich aktuell, also dritte GmbH, die ich aktuell quasi noch habe und betreibe. Aber da ist mein Part wirklich ein kleiner Part, muss ich ehrlich zugeben. Also da bin ich nur mit einem kleinen prozentualen Teil beteiligt und da ist mein Part auch einfach nur der Marketing-Input. Also so ein bisschen Marketingstrategie und ja, Content etc. Weil das ist halt meine Expertise. Wir sagen bei Fashy immer so schön, die Expertise, was das Haircare-Know-how angeht, die kommt von meiner Mutter, aber die Vermarktung, da bin ich quasi der Experte und das war einfach die Kombination. Und bei Bruno bringe ich quasi nur mein Marketing-Wissen mit sozusagen. Also da bin ich nur in einem sehr kleinen Teil beteiligt. Aber ja, es ist auch eine weitere Firma, die mich zumindest einmal die Woche ein paar Stunden beschäftigt.
Ja, ja, absolut. Und jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt und ich meine, auf Instagram sieht man ja auch viel oder auch mal weniger von deinem Business-Alltag und man merkt auf jeden Fall, okay, du steckst mit ganz viel Herzblut mit drin, deine Mama auch. Und deswegen die Frage, wie funktioniert das so, das Private auch mit dem Beruflichen zu verbinden? Ich glaube, auch dein Partner ist auch mit in der Firma. Wie macht ihr das? Fluch oder Segen?
Also eigentlich ist es auf jeden Fall viel Segen, sage ich mal. Vielleicht kurz, um das kurz aufzuklären. Also meine Mama ist, wie gesagt, die Ursprungsgründerin und wir haben Feschi in der Konstellation, also Christina und Mama als Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen, ein Jahr gemacht. Mein Freund ist relativ früh eingestiegen. Der ist absoluter Experte auch im Marketing, vor allem im Performance-Marketing. Deshalb war das sofort irgendwie sinnvoll, dass er mit an Bord kommt. Und wir haben meiner Mama die Firma mittlerweile abgekauft. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Also Geschäftsführer und Gesellschafter sind ich, nur der Esel nennt sich zuerst, ne? Sind mein Freund und ich. Und meine Mama ist immer noch quasi mit in der Firma, aber extern als Beratung und als alles, was das Thema Expertenwissen, Expertise, Haare angeht, ist so ihr Part. Also sie macht viel Beratung, sie macht alle unsere Events mit, sie betreut unseren, wir haben auch einen Podcast, sie betreut unseren Podcast. Wenn wir neue Produkte entwickeln, dann macht natürlich sie die ganzen, sie testet die Produkte, sie hat halt den Zugang und alles, was so operative Arbeit angeht und wirklich der Online-Shop, das liegt halt bei uns. Also so ist auch die Aufteilung bei uns. Es hat ein bisschen gedauert auch, bis wir quasi in der Konstellation entschieden haben, was ist wirklich das Beste für das Unternehmen. Aber das ist jetzt so seit ja, 2,5 Jahren, 3 Jahren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, seit wann wir das so aufgeteilt haben. Aber das läuft super und ich muss sagen, natürlich, man hat diese persönliche Ebene, ist halt oft ganz gut, weil man, glaube ich, viel offener kommunizieren kann. Aber die Tatsache, dass man viel offener kommuniziert, kann auch mal ein Fluch sein, sage ich mal. Also das war nicht immer einfach, not gonna lie. Aber das ist jetzt wirklich, wir sind echt schon ein gutes Team. Also klar gibt's ab und an nochmal Reibereien, weil einer sich benachteiligt fühlt und davon nichts wusste und der andere macht das einfach und das passt wieder dem nicht. Es ist nicht immer einfach und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich nicht für jeden Typ Menschen was. Das glaube ich tatsächlich schon. Man muss schon auch eine Persönlichkeit haben, bei der sich das vereinen lässt, dass man so einen persönlichen Bezug und gleichzeitig aber auch so eine krasse berufliche Connection hat. Man verbringt halt auch gefühlt doppelt so viel Zeit miteinander wie andere Pärchen, sage ich mal, wo jeder seinem Job nachgeht. Also das ist schon nicht für jeden was, aber ich muss sagen, bei uns läuft das auch in der Dreierkonstellation mit sozusagen Freund, Schwiegermutter. Ist ja auch nicht vielleicht das Optimum für jeden, aber es läuft eigentlich sehr gut. Also wir profitieren auf jeden Fall von dieser engen Beziehung.
Wie schafft ihr euch als Unternehmerpaar denn jetzt vielleicht auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch diesen Weg gegangen sind oder vielleicht kurz vor dem Schritt stehen, mit dem Partner zu gründen oder ein Unternehmen zu leiten, wie schafft ihr euch dann auch Raum für das Private oder geht es immer nur ums Business in euren Gesprächen?
Es geht schon viel ums Business, also ich auch hier, not gonna lie, es nimmt schon sehr viel Raum auch im privaten Bereich ein, weil natürlich, wenn jeder seinem eigenen Job nachgehen würde, denn wenn du miteinander redest, du erzählst ja trotzdem von deinem Job, aber es betrifft halt den anderen nicht und dann wirkt es nicht so, als würde man nur im Berufsleben leben sozusagen. Aber wenn du auch noch denselben Job hast und dann auch noch darüber redest, dann geht's halt gefühlt schon den ganzen Tag da drum und dann auch noch den ganzen Abend und den ganzen Urlaub und das ganze Wochenende. Und man verfällt da halt schnell rein, dass man ein bisschen außer Acht lässt, oder vergisst, dass man ja auch noch ein Pärchen eigentlich ist. Und man muss sich da einfach sehr bewusst sein. Also ich habe das tatsächlich noch ein bisschen besser schon im Griff als auch mein Freund. Also der neigt dazu, dann auch immer wieder mit den Themen anzufangen, weil es halt auch viel zu besprechen gibt einfach, wo wir auch vielleicht in der Arbeit gar nicht dazu kommen. Und dann sitzen wir halt hier an unserem Frühstückstisch und es geht schon wieder los mit irgendwelchen Sachen, die halt anstehen. Und ich sag dann einfach ganz klar, stopp, es ist Samstag, wir reden heute nicht über die Arbeit, weil du musst dir einfach dann ganz klar diese Grenzen setzen. Wenn du es nicht schaffst, dass das natürlich irgendwie getrennt bleibt, was wahrscheinlich bei niemandem so ist, dann musst du einfach ganz klar überlegen, so, ey, stopp, wir reden schon wieder nur über die Arbeit. Lassen wir jetzt. Schluss, so. Diese Themen können wir auch noch morgen besprechen, wenn Montag ist oder so. Also man muss da einfach klar kommunizieren. Stopp und lassen wir das bitte im Büro, weil sonst, ja, verschwimmt das zu sehr.
Die Meetings beim Frühstück am Sonntag.
Ja, so geht's halt schon immer los, gell?
Okay, dann gucken wir doch mal ein bisschen auf den Weg von Fashy und ich spiele so ein bisschen drauf an, weil ich auf LinkedIn einen Post von dir gesehen habe, wo du gesagt hast, 2023 das umsatzstärkste Jahr von Fashy, Reichweitensteigerung, ihr habt ganz viel ausprobiert, neue Maßnahmen und Produkte auch auf den Markt gebracht. Wie habt ihr euch einerseits dafür entschieden und andererseits, glaube ich, braucht es dafür auch einen finanziellen Puffer, das überhaupt zu machen. Mhm. Wie kam es dazu?
Also ich höre schon gern auch selber viel Business-Podcasts und ich habe auch so ein paar Gründer, denen ich so ein bisschen hinterher eifer und da habe ich zum Beispiel von einer Gründerin, das ist Alisa von Puley, die hat uns auch ganz am Anfang, hat sie immer angeboten, uns zu helfen, wenn wir eine Frage haben. Das habe ich übrigens auch oft angenommen, man darf sich auch nie scheuen, auch mal Hilfe einzunehmen, ne, wenn man eine Frage hat, selbst wenn es noch so weird ist. Ich habe sie damals gefragt, was die erste Stelle war, die sie besetzt haben mit einem externen Mitarbeiter, weil wir intern gestritten haben, was die erste Stelle ist. Ist es Supply Chain, ist es Marketing? Und dann habe ich einfach sie angerufen und gesagt, wen habt ihr als erster eingestellt? So, also so weirde Fragen. Aber auf jeden Fall hat sie auch mal gesagt, so, am Anfang von Puley, sie haben einfach alles mitgenommen, was geht. Sie haben jede Chance wahrgenommen. Sie haben versucht, alles zu machen, was irgendwie möglich ist. Und das war für uns in 2023 so ein bisschen das Motto, so, wir nehmen mit, was geht. Wir wollen alles probieren, um einfach rauszufinden, was ist der richtige Weg für uns. Und das konnten wir aus zwei Gründen machen. Einmal, weil wir das Jahr davor, das war dann 2022, ein profitables Jahr hatten und wir haben einfach quasi am Anfang den Pakt geschlossen, dass wir jeden Cent, den wir verdienen, einfach reinvestieren, bevor wir davon persönlich profitieren. Und wir haben einfach unseren Überschuss quasi komplett investiert in 2023 und zusätzlich wir sind zwar gebootstrapped, also wir haben nie irgendwie einen Kredit gehabt, keinen Investor. Was wir allerdings haben, ist ein Kreditrahmen bei der Bank. Also man kann sich das vorstellen, für alle, die das nicht kennen, das ist wie ein Überziehungsrahmen, also du kannst mit deinem Konto ins Minus gehen und du klärst halt vorher mit der Bank ab, bis wie viel. Und wir hatten einen recht großen Überziehungsrahmen, weil wir eine Förderung bekommen haben, wo die AWS unser Risiko übernommen hat. Da musste man sich bewerben, wir mussten einen Businessplan hinschicken. Aber dadurch haben wir diesen Überziehungsrahmen von der Bank bekommen, der recht groß war. Und das war halt unsere Sicherheit. Wir haben ihn tatsächlich eigentlich so gut wie nie irgendwie gebraucht. Aber das war unsere Sicherheit. Wir wussten, ey, wir können das machen, weil das ist unser Auffangnetz sozusagen. Ja. Und das war so der Grund, warum wir gesagt haben, komm, dieses Jahr, wir ballern einfach, was geht. Natürlich, ich habe einen Deutschen als Freund, da ist trotzdem ein gewisses Sicherheitsbedürfnis und sowas da. Und es ist auch immer gut, dass er da so auch manchmal so ein bisschen auf die Bremse tritt. Aber grundsätzlich waren wir echt sehr mutig und haben sehr viel gemacht, ohne zu wissen, was wird der Outcome sein.
Aber so geht's jetzt nicht weiter. Also jetzt geht's wieder ein bisschen mehr auf die Bremse und alle Learnings, die ihr gezogen habt, daraus werden jetzt die Maßnahmen abgeleitet.
Ich würde sagen, wir haben viel richtig gemacht, weil wir haben eine krasse Reichweite gehabt letztes Jahr. Wir konnten auch unseren Umsatz nochmals verdoppeln zum Vorjahr. Wir haben viel gelernt. Wir haben auch Geld verbrannt, kann man schon so sagen. Aber dieses Jahr haben wir einfach eine ganz andere Strategie und zwar wollen wir wieder profitabel werden. Und tatsächlich hat uns letztes Jahr einfach das alles geholfen, um dieses Jahr genau das Richtige für uns zu finden. Also den richtigen Weg, die richtigen Strategien. Wir haben die Budgets jetzt viel besser planen können, einfach weil wir gesehen haben, was lohnt sich für uns letztes Jahr, was nicht. Aber das wussten wir halt nur, weil wir alles mitgemacht haben, weil sonst hätten wir es wieder nicht gewusst. Und ich muss sagen, das hat uns vor allem auch im Marketingbereich richtig viel geholfen, sodass wir jetzt echt kein Geld verbrennen und wirklich gut investieren, was das angeht.
Würdest du generell sagen, dass du eine risikofreudige Entscheiderin bist und gerne lieber mal ausprobierst ohne Sicherheitsnetz? Oder wie ist das so sonst?
Definitiv. Also das bin ich wirklich in jedem meiner Lebensbereiche. Ich bin auch privat eine sehr abenteuerlustige, risikofreudige Person. Also ich mache einfach jeden Scheiß mit, sage ich mal. Egal, ob es irgendwie Fallschirmspringen ist oder sonst irgendwas. Ich bin bei allem mit dabei. Und das war ich auch immer schon beruflich, weil ich glaube, alles, was ich gemacht habe, hat schon auch Mut erfordert quasi. Und nur die Tatsache, dass ich damals meinen Nebenjob da neben dem Studium gekündigt habe und gesagt habe, ich versuche jetzt einfach mit meinem Blog zu überleben. So, das erfordert halt alles Mut und viele Leute, die gehen nicht aus ihrer Komfortzone. Aber wenn man im Leben was erreichen will, egal ob privat oder beruflich und irgendwie auch was zu erzählen haben will, man muss permanent aus seiner Komfortzone gehen. Und das ist schon, also da bin ich definitiv auch einfach so ein Typ dafür. Also ich bin sehr risikofreudig und ich denke mir oft so, was habe ich denn zu verlieren? Also in den meisten Fällen hat man gar nicht so viel zu verlieren. Man kann bei einem Job immer wieder in seinen Job zurückgehen, in einen anderen Job gehen, auch bei der Selbstständigkeit. Die Leute haben immer davor Angst, irgendwie das nicht klappt, zu scheitern etc. Aber wenn man bereit ist, viel zu geben, dann hast du dir erstens nichts vorzuwerfen, wenn es halt nicht klappt. Wenn es klappt, ist super. Wenn es nicht klappt, okay, dann war es ein Versuch. Next, so wie mit meinem Modelabel. Und daran ist auch nichts Schlimmes. Also ich würde immer sagen, trau dich, mach. Weil zu Hause vom Sofa aus, nur immer in seinem Sicherheitsradius, da wird nichts passieren. Also das geht gar nicht. Du musst immer irgendwie einen Schritt weiter gehen, als du dich eigentlich gerade wohlfühlst.
Ja, und jetzt auch gerade im Hinblick auf die Selbstständigkeit ist ja nicht immer so einfach zu prognostizieren, was passiert als nächstes und womit kann ich in 5 Jahren rechnen. Und auch auf deinem Blog hast du mal erzählt, dass Selbstständigkeit nicht immer so rosig ist und es auch mal irgendwie Zeiten gab, wo du gekämpft hast. Magst du da so ein paar Einblicke geben?
Also das ist irgendwie etwas, das halt einen permanent begleitet. Das begleitet auch, würde ich mal behaupten, jede Person, die auch schon wahnsinnig erfolgreich ist. Weil auch als Selbstständige, auch diesen Beitrag habe ich vorhin nochmal gelesen und ich fand es ganz witzig, weil da stand, dass es für mich auch dieses Finanzielle, dieses Risiko immer, was halt irgendwie so eine Schattenseite vom Selbstständigsein ist. Und damals habe ich ihr geschrieben, ich bin finanziell zumindest nur für mich selber verantwortlich und wie wäre das wohl mit 20 Mitarbeitern? So, mittlerweile sind wir halt zu 10 und ich habe irgendwie eine Verantwortung für zumindest 10 Menschen, auch eine finanzielle Verantwortung, wo zum Teil Familien dahinter sind. Und ich würde sagen, das ist so, ja, das ist halt so ein bisschen eine Schattenseite, aber gleichzeitig stecken da halt auch so viele Möglichkeiten dahinter. Du kannst halt auch schöne Arbeitsplätze schaffen. Es ist halt so, ja, alles sein Für und Wider. Diese Reise, selbstständig zu sein, das erfordert auf jeden Fall viel. Das erfordert auch viel so, habe ich auch vor kurzem einen LinkedIn-Post drüber geschrieben, so dass man halt auch so sein eigener Cheerleader sein muss. Vor allem auch am Anfang, wenn man damit beginnt, weil du hast halt, die Leute sind am Anfang sogar, das ist auch ein bisschen, glaube ich, unsere so Kultur hier. Ich glaube zum Beispiel in Amerika ist das anders. Aber die Leute bei uns sind erstmal nur skeptisch. Wenn sich jemand selbstständig macht mit einer Firma, mit einer Idee, da hast du erstmal keinen Cheerleader, der sagt super und go. Ich finde, es wird schon besser, aber es ist schon immer noch so, dass die Leute erstmal so gucken, so kann die das, schafft die das, was macht die da und ich würde das ja so machen und so. Aber da muss man halt leider, wenn man was erschafft, sich selbstständig macht, eine Idee hat, sich immer die ganze Zeit halt selbst pushen. Und das ist schon, finde ich, eines der schwierigsten Sachen. Und ich habe da auch echt viele Phasen gehabt, wo ich echt mir auch so dachte, so, boah, wir machen das alles nicht gut genug. Und dann verlierst du irgendwie den Glauben an dich selber. Da war es schon gut, dass wir zu zweit waren, beziehungsweise zu dritt, weil immer einer gerade in einer Phase war, wo es gerade nicht so schlimm war und gesagt hat, das passt schon und morgen ist ein neuer Tag. Und ich habe auch viele Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch zum Thema Business. Und mir hilft immer dieser eine Satz, den ich auch ganz oft zu meinem Freund sage, wenn mal wieder so nicht so läuft. Es ist immer ein Unternehmen zu haben, das hat auch Saisonen. Es ist wie mit dem Wetter. Manchmal ist halt Frühling, dann ist irgendwie wieder Winter, dann ist wieder Sommer. Und es ist halt ganz normal. Und das sind so die Sachen, man geht halt regelmäßig durch ein Tief, andauernd passieren Dinge, mit denen keiner rechnet. Das ist wirklich wie ein Überraschungsei jeden Tag. Aber du musst halt einfach so, du darfst halt nie so das große Ziel aus den Augen verlieren, dann klappt's eigentlich. Aber man braucht schon auch so eine mentale Stärke, um so eine Reise durchzustehen mit einer Unternehmensgründung etc. Also ich habe da auch mal einen Vortrag gehalten letztes Jahr, wo ich mich ein bisschen mit Statistiken zu Startups beschäftigt habe. Und irgendwie überlebt ja nur 1 von 10 Startups überhaupt die ersten 2 Jahre. Also, und ich kann es verstehen. Also, es gab auch Punkte, wo ich dachte, das war's jetzt mit uns. So, also, ja.
Ja.
So, dazu auf jeden Fall.
Also, der eigene Cheerleader sein, das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Und auch alle, die zuhören, an sich selbst glauben. Und wenn man das große Ganze im Blick behält, dann, na klar, es kommt auf viele Faktoren an, damit ein Unternehmen überlebt. Aber wenn man selbst nicht an sich und das Unternehmen glaubt, dann ist es halt auch kein anderer.
Hast du keine Chance. Also, das ist wirklich, zumindest einer muss von der Idee überzeugt sein. Und das musst halt leider du selber sein.
Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen aus der Business-Perspektive auch mal zum Privaten und zu den Finanzen. Wie siehst du Geld für dich? Welche Wertung oder welche Bedeutung hat es?
Also Geld ist für mich was sehr Wichtiges und hat auch eigentlich einen sehr, ist sehr positiv behaftet. Also ich mag Geld. Ich rede auch gern über Geld. Ich finde es schön, welches zu haben. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass das fast ein Tabuthema ist, auch in unserer Kultur. Und ich verstehe es auch gar nicht, weil ich weiß, wenn man mehr drüber reden würde, hätten, glaube ich, auch mehr Leute ausreichend Geld, weil man sich Tipps geben könnte. Vor allem unter Frauen finde ich es so schlimm, wie wenig sich viele Frauen mit Geld beschäftigen und das eher so ein, ich würde jetzt gar nicht immer sagen, dass sie das auf einen Mann abschieben, aber dass es unangenehm ist. Also ich liebe diese TikTok-Videos, wo einer auf der Straße so die Leute fragt, wie viel sie verdienen, weil ich finde es erstens interessant und zweitens, keine Ahnung, kann man sich vielleicht danach richten, wenn man in einem ähnlichen Job arbeitet, oder ich fände es einfach gut, wenn da mehr drüber gesprochen wird. Also ich habe eine sehr positive Beziehung zu Geld. Und ja, ich kann auch nur jedem ans Herz legen, auch hier sich weiterzubilden, auch eben Science-Bücher, Podcasts. Es gibt so viele Quellen und das ist wirklich was so Essentielles, weil wir brauchen es halt alle. Dementsprechend sollten wir es auch nicht so klein halten als Thema, finde ich halt.
Ja. Ja, und dafür sind wir auch da, Tabuthemen aufzubrechen. Und ich höre jetzt schon raus, du sprichst gerne über Geld, beschäftigst dich gerne damit. Wie wurde das denn früher bei dir in der Familie gehandhabt und wie lebst du es jetzt auch im privaten Umfeld?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein großes Thema bei uns war. Das war jetzt auch nichts, wo viel drüber geredet wurde. Ich komme aus einem sehr bodenständigen Haushalt, sage ich mal. Also ich habe immer ein gutes Leben gehabt, sage ich mal, aber wir haben jetzt nicht in Saus und Braus gelebt, was vielleicht so ein bisschen schon ein Grund ist, warum ich mich auch wohler in dieser Sphäre mit Geld und Selbstständigkeit fühle, ist, weil meine Eltern beide selbstständig sind. Also das ist, glaube ich, schon ein Punkt, dass meine Hürde, mich selbstständig zu machen, nicht ganz so groß war, wie vielleicht für jemanden, der aus einem ganz klassischen Haushalt kommt, wo beide Eltern angestellt sind. Also ich habe schon gesehen, es ist möglich, sage ich mal. Aber Geld per se war jetzt nie irgendwie so als Thema ein Thema bei uns. Meine Eltern, klassische Boomer halt, so mit Aktien und so, wollten die sich halt auch nie so richtig beschäftigen. Eher so Angst vor so alternativen Anlagemöglichkeiten. Da war eher so, das ist diese klassische Gesellschaft von, ich kaufe ein Haus und das ist mein, dann habe ich Eigentum und was weiß ich. Also aus so einem Haushalt komme ich, also so ganz klassisch eigentlich, wie es bei den meisten von uns wahrscheinlich ist. So Thema finanzielle Bildung, das war schon was ich mir selber angeeignet habe. Einfach bewusst entschieden habe, ey, ich muss da was machen. Also mir war sehr schnell klar, dass meine Altersvorsorge, vom Staat möchte ich mich nicht abhängig machen. Also da sehe ich meine Chancen nicht so groß. Und deshalb habe ich da vor ein paar Jahren einfach auch tatsächlich durch meinen Freund, der hat mich schon krass gepusht, muss ich sagen, bin ich ihm auch sehr dankbar, dass ich mich damit echt intensiv beschäftigt habe, mir Wissen angeeignet habe, auch da Bücher, Podcasts, jetzt YouTube-Videos und dann angefangen habe auch zu schauen, was mache ich mit meinem Geld.
Und dann kam der erste Schritt, was mache ich mit meinem Geld, wie bist du dann vorgegangen, wie hast du Ordnung da reingeschafft?
Also mein erster Step war, in ETFs zu investieren, also einen ETF-Sparplan zu machen und Aktien. Da habe ich halt viel drüber gelesen und da habe ich mich einfach so sicher damit gefühlt und dachte mir, okay, da kann man eigentlich, also Aktien jetzt nicht, aber beim ETF eigentlich nicht wahnsinnig viel falsch machen, wenn man jetzt auf die beliebten Pferde setzt sozusagen. Und so habe ich begonnen und vielleicht hier auch an alle, die zuhören, dafür braucht es keine 10.000 Euro, ne? Also das kann man mit 100 Euro im Monat, mit 50 Euro im Monat machen und das Geld sollte man schon irgendwie haben, um anzulegen. Also wenn nicht, dann würde ich mal durch meine Finanzen gehen und überlegen, kann ich davon weniger kaufen oder davon, damit ich ein bisschen was für meine Zukunft mache. Weil ich finde es schon wichtig, irgendwas für seine Zukunft zu machen. Also sich einfach wirklich nur darauf zu verlassen, dass ich irgendwann eine Pension bekomme, da würde ich sagen, don't do it. Also halte ich auf jeden Fall viel davon, wenn man da ein bisschen was extra auch noch macht. Und so habe ich begonnen. Ich habe dann ein bisschen Geld in Krypto investiert. Das würde ich jetzt keinem raten, der irgendwie, ja, sehr viel mit seinem Geld jonglieren muss. Das konnte ich machen, weil ich nenne es mal Spielgeld hatte, so wo ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt verliere, dann leide ich nicht drunter. Das wäre natürlich schon scheiße. Aber wenn ich diese 5.000 Euro in den Sand setze, okay, ich würde es überleben. So, es würde mich nicht nachhaltig schädigen. Das habe ich gemacht. Und vor 3 Jahren habe ich dann auch noch eine Eigentumswohnung gekauft. Da habe ich einfach einen guten Deal gemacht. Ich habe dafür einen Kredit aufgenommen und ich würde sagen, aktuell sind das so meine 3. Ich habe halt ETFs und Aktien, ich habe ein bisschen was in Kryptowährung und eben eine Eigentumswohnung. Also das sind gerade so meine drei Standbeine, sage ich mal.
Und wenn man jetzt so auf das Daily Life guckt, wofür gibst du gerne Geld aus und wo sagst du aber auch, dafür würde ich niemals viel Geld ausgeben, da spare ich auf jeden Fall.
Also früher habe ich viel Geld in unnötigen Designerzeug gesteckt. Das war ein bisschen auch meinem Job geschuldet, als ich nur Instagram gemacht habe und da auch meine Hochphase hatte, so 2019, 2020, 2021. Da habe ich halt ganz viel Fashion gemacht und habe auch mit ganz viel Fashion-Zeug zu tun gehabt und habe ich wirklich viel Geld für Mode und so Designerzeug ausgegeben. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen, weil, ja, ich sage mal so, die Leute, die denken, dass das eine Geldanlage ist, ja, einzelne Pieces vielleicht, aber sicher nicht im großen Stil. Dafür habe ich auf jeden Fall früher viel Geld ausgegeben. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe mir ganz schöne Dinge gekauft. Das mache ich seit ein paar Jahren nicht mehr so, weil es mir erstens relativ egal geworden ist und mir das auch nicht mehr wert ist. Wofür ich viel Geld ausgebe, ist so für mein persönliches Wohlbefinden. Also ich gebe echt viel Geld für Sport aus, muss ich sagen, also für Kurse etc. Früher habe ich schon Schock bekommen, wenn Fitnessstudio 80 Euro im Monat gekostet hat. Jetzt gebe ich ungefähr 80 Euro die Woche für meine Kurse aus. Aber das ist halt eine Investition in mich. Das ist eine Investition in meine Gesundheit und es ist mir einfach wichtig. Deshalb habe ich da auch, mache ich das halt auch gerne. Also es sind eher solche Sachen, wofür ich sicher auch viel Geld ausgebe, so für Reisen. Weil das einfach auch so ein bisschen mein teures Hobby ist, sage ich mal.
Ja, und am Ende ja auch ein Investment in sich selbst, in die Weiterentwicklung.
Toll. Man entwickelt sich wirklich viel weiter, wenn man viel von der Welt gesehen hat. Ich sehe da ganz klar den Unterschied zwischen Leuten, die irgendwie nie ihren Radius verlassen und Leuten, die sich auch ein bisschen was von der Welt angeschaut haben. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit Luxusreisen zu tun, aber man erweitert einfach seinen Horizont, wenn man sich mal rausbewegt.
Gibt es Next Steps in Sachen Finanzen oder bist du erstmal glücklich, so wie alles ist und so soll es bleiben?
Grundsätzlich bin ich aktuell eigentlich ganz glücklich, wie es ist. Ich habe jetzt gerade nichts irgendwie geplant, was anders ist. Was ich zum Beispiel für mich gelernt habe, ist das Thema Eigentum. Ich dachte immer, das wäre so mein Ding, auch so kaufen, vermieten, renovieren, keine Ahnung. Nee, ist es nicht. Ich empfinde das als krass anstrengend und aufwendig. Und es macht mir auch gar keine Freude. Also ich werde sicher niemals jemand werden, der irgendwie 10 Immobilien hat und sich drum kümmert, weil darauf habe ich gar keine Lust. Das ist mir halt aufgefallen. Mit 1-2 Wohnungen komme ich klar so. Aber mehr möchte ich auch nicht haben. Also das ist sicher nicht, wo ich in Zukunft mein Geld investiere. Es ist eher, ja, im ETF-Bereich, in solchen Geldanlagen, aber jetzt nicht in Immobilien oder so. Also von daher bleibt aktuell eigentlich alles, wie es ist, sage ich mal.
Und die Unternehmen natürlich auch noch und die
weiterentwickeln. Genau, das ist sowieso. Also ich habe auch da Geld reingesteckt, das auf jeden Fall.
Ja. Wie handhabt ihr eure Finanzen in der Beziehung? Ist es da ähnlich oder macht jeder für sich? Habt ihr gemeinsame Ziele, auf die ihr beispielsweise auch spart?
Tatsächlich nicht. Da macht schon jeder so sein Ding, muss ich sagen. Also jeder in seinen Möglichkeiten und womit er sich wohlfühlt, sage ich mal. Was so unsere gemeinsamen Finanzen angeht, da sind wir auch eher sehr, jeder zahlt für sich selber. Wenn es jetzt zum Beispiel um unsere Wohnung geht, wo wir halt Miete bezahlen, da bezahlt halt der mehr verdient, ein bisschen mehr, weil halt ja der andere nicht in so einer Wohnung wohnen würde, wenn es nur sein Gehalt gäbe. Dementsprechend finde ich das auch ganz in Ordnung, dass die Aufteilung einfach so ist. Und ansonsten sind wir schon eher so, dass so größtenteils jeder für sich bezahlt. Klar, jetzt ist es nicht so, dass wir jedes Mal essen gehen oder einen Einkauf aufteilen, um Gottes Willen, das überhaupt nicht. Aber wir wechseln uns einfach mal ab. Also wir führen jetzt kein Buch und schauen, dass jeder genau gleich viel Geld auch für den anderen ausgibt. Aber wir wechseln uns halt ab. Also einmal gehe ich einkaufen, einmal geht mein Freund einkaufen. Wenn wir essen gehen, ist halt einmal ich, einmal er. Das ist halt einfach, wir zählen nicht genau nach, aber so, dass wir uns beide halt damit wohlfühlen.
Ja. Wie siehst du deine Geldvision quasi? Oder was sind deine finanziellen Ziele, wenn du jetzt mal ganz weit in die Zukunft blickst? Was wäre so deine Komfortsituation quasi, was das Geld angeht?
Puh, naja. Also so dieses Wort finanzielle Freiheit, das liest man ja ganz gern und ist auch so ein bisschen ein Trendwort, sage ich mal. In gewissermaßen fühle ich mich schon finanziell frei, weil ich natürlich irgendwie auf jeden Fall mehr Geld verdiene als der Durchschnittsmensch und schon mehr Möglichkeiten habe und mich auch finanziell frei fühle. Also ich habe wirklich gar keine Sorgen etc. Also da bin ich einfach in einer Position, die sehr privilegiert ist. Was ich auf jeden Fall ein Ziel für mich ist, dass ich in Zukunft ein bisschen passiveres Einkommen noch habe, das ich halt erreichen möchte durch das Geld, das ich jetzt verdiene und die nächsten Jahre, um es so schlau anzulegen, dass ich eben in den nächsten Jahren auch ohne jetzt die viele Arbeit, weil ich weiß, ich habe halt schon einen Job, der mich sehr, sehr, sehr krass fordert, den ich sicher nicht 20 Jahre so machen kann. Und ich möchte einfach auch in denselben Verhältnissen leben, wenn ich einen Step zurück mache beruflich. Und das Ziel ist einfach, dass ich dann finanziell einfach dieselben Möglichkeiten habe, ohne diesen 60 Stunden die Woche Arbeitsaufwand. Also das ist so das große Ziel.
Ja. Jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende. Christina, du hast schon ganz viel erzählt von deinem Weg und auch, wie du dir neue Inspirationen beispielsweise suchst. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, ganz viel Podcasts hören, Bücher lesen, auch mal links und rechts schauen, sich Vorbilder suchen, wo will ich hin, was kann ich von anderen lernen. Was ist so dein Impuls zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was du noch mit auf den Weg geben möchtest?
So allgemein ist natürlich schwer, weil jeder steckt irgendwo anders in seinem Leben und braucht eigentlich gerade vielleicht einen anderen Ratschlag. Aber so overall, vor allem wenn es um Gründung und sein Leben so zu leben, dass man halt glücklich ist und auch das Größte draus macht, weil ich glaube, man kann das meiste aus seinem Leben rausholen, wenn man irgendwie glücklich ist sozusagen und auch glücklich in dem Moment, in dem man ist und nicht immer das irgendwo anders sucht. Und das schafft man halt nur, wenn man sich selber treu bleibt. Und halt einfach auch bereit ist, so ein bisschen aus seiner Komfortzone zu gehen, Risiken einzugehen und einfach für das einzustehen, für das zu brennen und dem hinterher zu jagen, was man halt wirklich möchte. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Und wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, so alle kochen nur mit Wasser. Das ist auch meine Erfahrung und ich habe auch nur mit Wasser gekocht. Ich habe auch kein Geheimrezept, um irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Es ist einfach dieses Kontinuität, dass du einfach immer dran bleibst, dich nie irgendwie klein machen lässt. Du musst immer an dich selber glauben, auch wenn es eigentlich gerade gefühlt keinen Grund dazu gibt. Und es ist einfach nur dieses, ich glaube, was viele unterscheidet, ist einfach die, die dranbleiben. Die, die dranbleiben, werden es schaffen. Ich glaube, wenn du einfach wirklich dir selbst treu bleibst und immer 100% gibst und dir quasi nichts zu Schulden kommen lässt und ein reines Gewissen hast, was das angeht und nicht erwartest, dass wer anderer für dich das macht, dann glaube ich, kommt eigentlich jeder an sein Ziel. Also wie gesagt, ich habe auch nur mit Wasser gekocht. Ich habe jetzt keine krassen Startvoraussetzungen gehabt. Ich habe auch einfach mit allem irgendwie einfach angefangen und es gemacht.
Also alle, die zuhören, Ziele setzen, Träume haben, groß denken.
Einfach machen.
Und einfach
machen. Einfach machen. Es gibt wirklich kein Geheimrezept. Der Unterschied ist einfach, dass man dranbleibt.
Vielen, vielen Dank, Christina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde natürlich deinen und Feschis Weg und alles andere, was du machst, weiter beobachten. Ganz viel Erfolg. Und ja, dann bis bald. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Danke dir.